Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und um Ihre Rechtsfragen zu beantworten, haben wir heute Rainer Dresen hier, den Leiter der Rechtsabteilung der Verlagsgruppe Random House. Bevor er anfängt, noch kurz der Hinweis, wir haben viele Themen, wir haben auch viel zu viele Slides für die halbe Stunde. Herr Dresen wird nachher bei uns am Stand, der direkt gegenüber ist, noch weitere Fragen beantworten. Also falls Sie Interesse haben, kommen Sie einfach bei uns am Stand nachher noch vorbei. Aber jetzt geht's los, Herr Dresen.
Liebe Yvonne von 26, vielen Dank für die freundliche Einführung. Dieser Vortrag ist schon fast so ein bisschen Tradition geworden. Wir haben das eigentlich jedes Jahr in Leipzig und auch in Frankfurt. Und der ist dem Umstand geschuldet, dass Self-Publisher juristisch eigentlich alles beachten müssen, was große Verlage auch beachten müssen. Also wer Bücher macht, muss relativ vieles Juristische beachten und kann ganz schön viel falsch machen. Und einen kleinen Auszug aus den Vorschriften, aus den Regeln, um die es geht, habe ich jetzt mitgebracht und werde jetzt ein bisschen durchgehen. Wenn Fragen aufkommen, wie Frau Ilpenich gesagt hat, gerne nachher am 26-Stand gegenüber. Wenn es ganz dringend ist, auch gerne jetzt kurz vorher im Vortrag, je nachdem, wie es passt. Ich fange mal an, rechtlich geschützt ist immer nur etwas, was originell ist. Originell ist etwas, das Gesetz ist da etwas umständlich formuliert, was eine persönliche geistige Schöpfung ist. Man kann es so verstehen, ist es wirklich originell genug, dass nur der Betreffende, die betreffende Autorin das so veröffentlichen darf und niemand sonst. Bei einem ganzen Buch ist es kein Thema, aber bei Auszügen aus Büchern, bei einzelnen Sätzen kann man sich schon überlegen, ob das so originell ist, dass es niemand anderer verwenden darf. Wenn es ein Urheberrecht gibt, hält das ziemlich lange an. Es hält, wenn man vertraglich keine andere Regelung trifft, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers an. Das heißt, es gibt sehr viele Autoren, die schon lange tot sind, aber deren Rechte sind noch nicht frei, wie man so sagt. Ein Beispiel, der kleine Prinz Saint-Exupéry, der ist 1944 gestorben und seine Rechte sind erst seit kurzem frei verfügbar. Das heißt, sie können bis dahin nur von dem Verlag verwertet werden, der die Rechte vom Autor oder seinen Erben eingeräumt erhält. Das Urheberrecht hat verschiedene Schranken. Man darf nicht alles, wenn man Urheber ist, exklusiv verwerten. Manches kann auch die Öffentlichkeit, ohne dass der Betreffende sich da wehren kann, verwerten. Und ganz wichtig, das ist heute das Thema, das Urheberrecht darf nicht verletzt werden. Wer ein Urheberrecht hat, kann sich darauf beziehen und sagen, du darfst ganz vieles nicht veröffentlichen, nicht verbreiten, nur unter bestimmten Umständen zitieren. Also es ist sehr hilfreich, ein eigenes Urheberrecht zu haben. Aber wann ist es eine persönliche geistige Schöpfung? Ich habe einen kleinen Fall mitgebracht. Ich muss weitermachen. Das ist ein Sketch, der bedeutet mehr oder weniger, das kommen zwei Eltern zu einem Lehrer und beschweren sich, dass das Kind nicht genug gefördert wird. Und dann sagt der Lehrer, nun, ihr Kind ist nicht hochbegabt, sie sind nur beide sehr, sehr dumm. Da kann man sich lange darüber streiten, ob diese Aussage, diese Idee, ist die witzig, ist die originell, ist es eine eigenschöpferische Leistung, sodass niemand diese Aussage anderweitig verwerten darf. Und da gab es tatsächlich einen Streit über diese Aussage, die hat ein Comedian diesem Illustrator geklaut. Ich habe sie eigentlich auch geklaut, also ich habe den auch nicht gefragt, den Illustrator, ob ich das verwenden darf, aber ich gehe mal davon aus, ich darf es als Instruktion durchaus verwenden. Der hat geklagt, der Illustrator, gegen einen Comedian, der es auf der Bühne vorgeführt hat. Und er hat gewonnen, zu meiner Überraschung. Hier ganz kurz nur das Urteil. Ein Gericht hat gesagt, dem Comedian wird verboten, den nachfolgend eingeblendeten Text, nämlich, nein, ihr Kind ist nicht hochbegabt, Sie, die Eltern, sind einfach nur sehr, sehr dumm, zu verwenden. Also Streitfall gelöst vom Gericht. Der Satz ist originell genug, aber das zeigt Ihnen, wie kleinteilig das Urheberrecht sein kann. Da kommt es nicht auf die Länge der Sätze an, sondern ist es originell. Der Satz ist nicht sehr lang, ich finde ihn auch nicht so originell, aber das Gericht, das befasst war, sagte doch, der ist so originell, den darf nur der Erfinder verwerten. Ein Thema, was auch immer wichtig ist, jedes Buch hat ja einen Titel, einen Titel, der möglichst kurz ist, der soll aufs Cover passen, der soll auch nicht zu kompliziert klingen. Aber jeden Titel kann es theoretisch ja schon mal geben. Also wie schafft man es, dass jedes Buch anders heißt als ein anderes Buch? Es muss sogar so sein, weil das deutsche Gesetz, und zwar das Markengesetz, sagt, man darf einen Titel nicht verwenden, den es schon mal gibt, vorausgesetzt, der Titel ist originell genug. Also Titel müssen kennzeichnungskräftig sein. Sie dürfen aber auch nicht Titel sein, die freihaltebedürftig sind. Zum Beispiel, man darf natürlich ein Kochbuch Kochbuch nennen, aber darf man ein Sudoku-Rätselbuch einfach Sudoku nennen? Mittlerweile wahrscheinlich schon, weil jeder diesen Begriff verwendet hat. Aber wer ihn zum ersten Mal verwendet hat, hat ihn vielleicht exklusiv verwendet. Anderes Beispiel, etwas aktueller, Faszien, ein großes Thema im Gesundheitsbereich, Faszien-Kochbuch, Faszien-Ratgeber, Faszien-Yoga. Ist der Begriff originell? Ja, der ist ein paar Wochen originell, aber dann verwenden ihn ganz viele. Und wenn der erste Verwender sich nicht aufregt und sagt, aber das ist doch meine Idee, die ist nur so mächtig geworden, so groß, dann ist die Frage, ist der Begriff noch freihaltebedürftig? Thermomix, ein großes Problem, komme ich nachher noch kurz dazu, dieser berühmte Schnellkochtopf. Darf man diesen Begriff in seinem Buchtitel verwenden? Ist auch eine Frage, darf man den als Marke verwenden? Also man muss bei Buchtiteln tatsächlich aufpassen. Titelschutz entsteht nicht mit Eintragungen in irgendwelche Register, wie bei Marken. Die Marke Boss, die Marke Adidas, die ist im Markenregister eingetragen. Da kann man nachgucken und weiß dann, welche Titel frei sind. Bei Büchern gibt's so ein Register nicht. Die bloße Veröffentlichung reicht aus, um einen Titelschutz zu begründen. Die zweite Veröffentlichung kann dann schon eine zu viel sein und dazu führen, dass die zweite Veröffentlichung gegen das Markengesetz /Titelschutz verstößt. Deshalb kann man da nur recherchieren. Bei Amazon muss man wirklich sagen, das ist eigentlich das beste Register. Es gibt die Deutsche Nationalbibliothek, es gibt das VLB, aber es gibt kein offizielles Titelschutzregister. Und Titel verschwinden auch nicht so schnell, auch wenn Bücher nicht mehr lieferbar sind. Man sagt, erst wenn Bücher 5 Jahre vom Markt verschwunden sind, kann man die Titel wieder nutzen. Das war jetzt ein bisschen abstrakt. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Hier ein Buch. Wir haben veröffentlicht links das Buch Das Muskelbuch und bekamen Post vom Anwalt, der sagte, der Titel ist schon von uns verwendet, nämlich der Titel Das Muskelbuch. Da war mein Argument, aber der ist doch so allgemein, ein Buch, das Muskeln näher erläutert. Wie soll man denn ein Buch über Muskeln anders nennen als Das Muskelbuch? Aber, sagte mir der Kollege, ich war schon bei Gericht und das Gericht hat bestätigt, dass unser Titel, der war vorher veröffentlicht, Titelschutz genießt. Es ist nach Ansicht eines Richters, Landgericht Frankfurt war das, originell genug. Und ich war der Meinung, nein, aber bevor man das zu den nächsten Gerichten treibt, wir mussten dann unser Buch vom Markt nehmen und mussten einen anderen Titel uns ausdenken. Wir haben es dann die Muskelbibel genannt. Aber da hätte man auch anders entscheiden können. Wenn schon so ein allgemeiner Begriff geschützt ist, dann kann man sich wenig vorstellen, was nicht geschützt ist. Sie haben wirklich eine kleine Frage?
Diese 5-Jahres-Frist, wie will man die berechnen jetzt, wenn jemand Books on Demand macht?
Das ist eine sehr gute Frage. Die 5-Jahres-Frist kann man eigentlich komplett vergessen mittlerweile, weil Amazon schon die ganzen Bücher ja noch lieferbar hat. Also selbst Gebrauchtbücher sind ja bei Amazon gelistet. Also man findet kaum mehr die Möglichkeit, dass man Bücher als nicht mehr lieferbar dokumentiert. Da sagen Gerichte, ich habe einmal gegoogelt, ich habe das Buch noch gefunden. Und bei Books on Demand, das ist ja ein Heer von Büchern, also dass ein Buch nicht mehr lieferbar sein soll, an sich kann man es vergessen, aber das zeigt, wie eng langsam die Sprache es uns macht, noch Bücher zu finden, die titelschutzrechtlich frei sind. Es gelingt jedes Jahr, es werden jedes Jahr Hunderttausende von Büchern veröffentlicht, aber jedes Buch ist in Gefahr, gegen ein anderes Buch zu verstoßen. Die Verlage haben mittlerweile viel Kooperation an den Tag gelegt. Man streitet sich eigentlich wegen Titelsachen nicht mehr, weil man weiß, mal ist man der Erste, mal ist man der 17. Man versucht, Streitigkeiten auf dem Gebiet zu verhindern. Aber ab und zu gibt es Streitigkeiten. Ab und zu gibt es auch sehr allgemeine Begriffe. Also das war jetzt vor ein paar Jahren Steinbrück, die Biografie. Dagegen kann man nichts machen. Man wird eine Biografie kaum anders nennen dürfen. Da haben die Verlage auch keinen Streit angefangen. Hier ein ähnliches Beispiel vor ein paar Jahren, gerade in Leipzig, die Völkerschlacht, die war nun mal 1813. Dann wird man ein Buch auch 1813 nennen können. Aber Sie sehen, da sind Untertitel gewählt worden, um sich so ein bisschen von den anderen abzugrenzen. Da hat auch keiner einen Streit geführt. Hier gab es durchaus ein bisschen Konflikt zwischen zwei Verlagen. Wer darf sein Buch das Objekt nennen? Wir haben da einen Untertitel, aber mit anderen Verlagen einigt man sich friedlich. Das war ein Prozess, den wir tatsächlich führen mussten vor ein paar Jahren. Das war ein Self-Publisher, der hat den Titel Elfenmond als erster veröffentlicht. Wir haben einen Titel veröffentlicht, der hieß Im Schatten des Elfenmonds. Das ist nicht der gleiche Titel, der ist nicht identisch. Die Frage ist juristisch, ist der Titel verwechslungsfähig? Kann man die beiden Titel verwechseln oder sind die Titel nur ähnlich? Und das Gericht oder das Gesetz ist relativ streng und sagt, es muss verwechslungsfähig sein. Wir, die Zweiten, die den Titel verwendet haben, waren der Meinung, dass wir zwar Assoziationen vielleicht an den Titel wecken, den wir gar nicht kannten bei Veröffentlichung, der hat 5 oder 6 Exemplare verkauft, aber der Autor ging durch die Presse, deshalb kann ich darüber auch berichten, hat sich sehr aufgeregt und hat Strafanzeige erstattet. Es gab einen Gerichtsprozess, komischerweise wegen Urheberverletzung, die dann auf Markenverletzung umgetragen wurde. Und zwar in dem Fall gegen den Verlag, also nicht Zivilrecht, sondern Strafrecht. Es gab Verhandlungen und es gab Verhandlungen gegen mich persönlich wegen Urheberrechtsverletzung. Und ich wurde dann tatsächlich angeklagt und zum Glück rechtskräftig freigesprochen. Aber das zeigt, wie problematisch Titelschutz werden kann. Da geht es nicht nur um Bücher, da geht es tatsächlich, wenn der Staatsanwalt das so will, auch um ganz andere Fragen. Und einem Staatsanwalt zu erklären, wie Titelschutz funktioniert, das war gar nicht so leicht, weil der hat gesagt, aber der Titel ist doch ähnlich. Dann habe ich ihm gesagt, wir haben allein jedes Jahr 40 Bücher, die Elfe im Titel bringen. Wir haben ganz, ganz viele Elfenbücher, habe ich versucht zu erklären. Wir haben den Elfen, der letzte Elf, der schönste Elf, Elfenliebe, wir machen alles, aber wir haben keinen Titel versucht zu imitieren. Die Recherchemöglichkeiten, wie gesagt, gar nicht so leicht. Amazon, Markenamt, Buchmarkt, da gibt es Titelschutzanzeigen. Lass ich mal los. Zitat, ja, wann darf man sich aus anderen Büchern bedienen? Man darf sich an anderen Inhalten bedienen, wenn man das nicht verwendet, um sich eigene Aufwendungen zu ersparen, sondern wenn man durch fremde Inhalte die eigenen Inhalte erläutert. Wenn man fremde Stellen nutzt als Beleg für eigene Ausführungen. Aber eben nicht, weil jemand anderes eine entsprechende Emotionen viel besser dargestellt hat. Also man muss tatsächlich aufpassen bei Zitaten, dass man die kenntlich macht und bloß als Hilfsmittel für eigene, sehr, sehr charakteristische Ausführungen verwendet. Das ist alles ein bisschen kompliziert formuliert im Gesetz. Der bloße Abdruck ohne inhaltliche Bezugnahme reicht nicht aus. Wenn man eine Bezugnahme schafft, darf man auch länger abdrucken. Also es gibt da keine Quantitätsvorgaben, dass man sagt, nur 3, 4, 5 Zeilen. Man kann auch mal eine Seite abdrucken, wenn der eigene Text sich damit sehr, sehr elegant beschäftigt. Das ist ein Beispiel, wie wir in der juristischen Prüfung dann bei Texten agieren, dass wir schauen, ob dieses Zitat, ja, das ist eine zitierte Passage aus einem Lied von Bettina Wegner, ob der Autor sich da wirklich mit beschäftigt oder ob er dieses Lied einfach, weil er es mag, einfach zitiert, aber er verwendet das, um Gefühle wiederzugeben, die in diesem Lied gespiegelt werden. Und Begriffe, die der Autor sich ausdenkt, kommen im Lied vor und die werden vom Autor dann noch als eine Art Schlussfolgerung aufgegriffen. Das ist nicht sehr elegant für den Leser, aber es ist juristisch das einzige Hilfsmittel, um ein Zitat ohne Zustimmung des Betreffenden verwenden zu können. Man muss nicht anfragen, man muss keine Lizenzgebühr bezahlen, aber man muss das fremde Zitat kenntlich machen, man muss die Quelle angeben. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten, wenn man sich daran hält. Aber besser ist natürlich immer alles möglichst selber erfinden. Das sind so Beispiele, Bildzitate. Wir haben ein Sachbuch über europäische Kultur rausgebracht und haben da verschiedene bekannte Figuren zitiert. Ist die Frage, ob man das auf dem Titel zitieren darf. Dürfen wir Pippi Langstrumpf zitieren? Ja, dürfen wir unten Goethe zitieren? Kann man sich trefflich darüber streiten, ob unser Buch das wirklich rechtfertigt? Im Text selber geht es darum, unter anderem ist Asterix ein Musterbeispiel für europäische Kultur. Um das zu illustrieren, haben wir den Einband eines Asterix-Buchs abgebildet. Aber wir beschäftigen uns jetzt nicht explizit mit genau diesem Cover, sondern nur mit Asterix als Kulturphänomen. Darf man das? Oder müsste man beim EHPA-Verlag anfragen? Besser wäre es gewesen, wir haben es nicht gemacht, es hat ihn nicht gestört, aber das sind so Grenzfälle. Und wenn ein Buch ganz viele solche Passagen enthält und man müsste jedes Mal anfragen, ist das ein ziemlicher Aufwand. Bücher werden unter Zeitdruck gemacht. Es kostet dann vielleicht auch ein bisschen Geld. Also man versucht so ein bisschen die Grenzen auszuloten und meistens geht es gut. Aber wenn es nicht gut geht, haben sie wenig Erklärungsmöglichkeiten, außer ich habe es als Beleg für eigene Ausführungen verwendet. Plagiat ist immer ein Thema. Darf man sich komplett an anderen Inhalten bedienen? Nein, wenn es kein Zitat ist. Plagiat ist die bewusste Übernahme von fremden Inhalten unter Verschweigen der fremden Urheberschaft. Das ist immer so ein Vorwurf, gerade im Self-Publisher-Umfeld. Wenn jemand, und man guckt da sehr, sehr gut, sehr genau auf die Kollegen, auf die Konkurrenten, und wehe, jemand hat sich zu sehr an anderen Inhalten bedient, dann wird gleich der Vorwurf laut, das ist ja ein Plagiat. Wenn es ein Plagiat wäre, also eine unzulässige Übernahme fremder Leistungen, dann droht Unterlassung und auch Schadensersatz, und sowas kommt tatsächlich ab und zu mal vor. Es gab mal so einen Fall vor ein paar Jahren, da hat eine Self-Publisherin sehr erfolgreich in einem anderen Verlag dann letztlich einen Vertrag bekommen, weil sie eben als E-Book so erfolgreich verkauft war. Und dann hat sich eine andere Self-Publisherin gemeldet und sagte, wisst ihr, Random House, Goldman, dass die bei euch abgeschrieben hat? Dann haben wir erst angefangen nachzuschauen, sowas machen wir nicht standardmäßig, und haben entdeckt, dass tatsächlich viele Passagen 1:1 übernommen waren. Dann haben wir die Dame gefragt und sie sagte, was ganz glaubwürdig war, naja, sie hat ganz schnell ein Buch geschrieben und sie hat sich an anderen Büchern orientiert und hat verschiedene Passagen aus mehreren Büchern als Platzhalter verwendet und hatte natürlich vor, die kurz vor Drucklegung noch anzupassen, aber dann hat sie den Überblick verloren, es war ihr erstes Buch, der Zeitdruck war sehr groß und sie hat verschiedene Passagen nicht mehr abgeändert. Die ganzen Erklärungen, die haben wir schon hingenommen und wir haben gesagt, das ist zwar nachvollziehbar, aber Sie müssen dieses Buch vom Markt nehmen. Der andere Verlag hat dann auch sofort reagiert und gesagt, ja natürlich, wir wollen nichts veröffentlichen, was woanders veröffentlicht war. Und hat dann seiner Autorin natürlich ein bisschen Ärger gemacht, weil im Autorenvertrag steht drin, dass man nichts veröffentlichen darf, was woanders schon veröffentlicht war. Aber das kommt immer wieder vor. Nur wenige Fälle werden tatsächlich meiner Einschätzung nach aufgedeckt, weil kein Verlag eine Plagiatssoftware hat. Aber wehe, es wird bekannt. Und meistens sind es eben die Kollegen aus der Self-Publisher-Szene, die da sehr, sehr sorgsam drauf achten, dass sich keiner einen Vorteil verschafft. Das sind Beispiele, dass man sich nicht nur an Inhalten, sondern auch an Gestaltungen anderer orientiert. Heine hat dieses linke Buch veröffentlicht. Besteht aus Briefen, die Prominente anderen Prominenten geschrieben haben. Und da hat ein anderer Verlag in der Mitte sich gedacht, das kann ich auch. Unsere Briefe waren europäische, ausländische Briefe. Er hat rein deutsche Briefe veröffentlicht. Und wie Sie auf den ersten Blick schon sehen, war die Gestaltung des Buchs sehr, sehr ähnlich. Man hat natürlich darauf gesetzt, dass der Buchhändler, der das erste Buch gut verkauft hat, sagt, ach, das ist ja noch so eins, das nehme ich ins Programm. Dass die Leser, die damit zufrieden waren, das erste Buch gut fanden, das zweite Buch dann kaufen. Kann man machen. Wir haben dann den Verleger informiert, dass wir das nicht gut finden. Da sagte er, ja, meine kreative Marketingabteilung immer wieder. Und dann hat er das Buch verändert, sodass es jetzt ganz rechts das Schwarze wurde. Damit kann man arbeiten. Aber wir sind meistens sehr, sehr konziliant, weil wir wissen, einmal sind wir die, die es übernommen, deren Inhalte übernommen werden, mal sind wir diejenigen, die es genauso machen. Als nächstes Beispiel, die beiden Bücher sind auch sehr ähnlich. Da haben wir rechts Blanc Vallée uns an einem Lübbe-Titel durchaus orientiert, der halt sehr erfolgreich und sehr schön war. War auch eine Spur zu nahe, obwohl man gar nicht genau sagen kann, was jetzt konkret genau war. Ja gut, die Farbe, das Schriftbild, das Setting. Das passiert bei Verlagen sehr oft, dass man sich orientiert, auch wie hier waren wir rechts, der zweite. Da haben wir für uns sprechen lassen, dass es Ironie war. Also wir haben uns da ironisch mit dem Titel auseinandergesetzt. Wer ironisch agiert, kann sich ein bisschen mehr erlauben. Zumindest war das unser Argument. Hier hat jemand anderes unseren Titel ironisch verwendet. Dagegen machen wir dann auch nichts. Sarazin, die Autorin, gab es gar nicht. Das war natürlich eine fiktive Autorenbezeichnung. Da hat sich jemand mit unserem Titel auseinandergesetzt und das finden wir zulässig. Dafür sind Verlage letztlich da, wenn man es nicht übertreibt. Ein Thema, freie Benutzung, was darf man da verwenden? Vieles, was im Internet steht, darf man tatsächlich verwenden. Viele Texte, viele Fotos stehen unter so einer Lizenz, Creative Commons Lizenz. Da kann ich nur sagen, achten Sie drauf, unter welchen Bedingungen Sie die verwenden dürfen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Dürfen Sie es kommerziell verwerten? Dürfen Sie es verarbeiten? Dürfen Sie es weitergeben? Da muss man darauf achten, dass man genau die Rechte, die dieser Inhalt mit sich rumträgt, dass man nur die verwendet und nicht etwa was privat für sich schreibt und dann doch, weil es die Freunde gut finden, im Verlag veröffentlicht, aber Rechte hat, die nur die private Nutzung rechtfertigen. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Details. Creative Commons ist relativ gefährlich. Freibenutzung kraft Gesetzes, habe ich schon so ein bisschen angedeutet. Das lassen wir vielleicht nochmal weg, sonst wird es zu kompliziert. Das ist ein Beispiel, wo wir uns auch an anderen Inhalten bedienen. Da haben wir fremde Maler oder andere Maler aufgegriffen und für ein Osterbuch, ohne die Maler zu fragen, links, der ist schon tot, klar. Aber der zweite, das ist Niki de Saint-Phalle, eine französische Künstlerin, die, glaube ich, sogar noch lebt. Die haben wir nicht gefragt, ob wir ihre Ideen verwenden dürfen für ein Osterei, weil wir dachten, das ist so originell. Oder Keith Haring, der zweite von rechts, der ist seit ein paar Jahren tot, aber seine Rechte liegen natürlich bei seinen Erben. Aber er hat nie Hasen gezeichnet, er hat diese Figuren gezeichnet. Ist es originell genug, dass wir uns daran anlehnen? Wir meinen ja. Also das zeigt, wie vieles in der Verlagsbranche so ein bisschen mit Augenzwinkern versucht wird. Wir hatten aber Ärger mit der Verwertungsgesellschaft Bildkunst, die Autoren oder die Künstlerrechte verwertet, und die verstanden keinen Humor und sagten, ihr müsst hierfür Lizenzen bezahlen. Ein Thema Fanfiction, darf man sich an fremden Büchern ganz offen bedienen, weil man mit den Inhalten spielt. Gab schon immer Jane Austen, Sherlock Holmes, Star Trek. Bei Harry Potter ist es ein Thema, bei Shades of Grey. Wie stark darf man sich da anlehnen? Ein Beispiel, Shades of Grey ist wohl nicht viel mehr ursprünglich gewesen als Fanfiction von Twilight. Man hat die Vampirgeschichten so ein bisschen übernommen, die Autorin, und hat die in ein anderes Umfeld gesetzt. Aber letztlich ist es tatsächlich basierend auf Fanfiction Twilight. Oder hier erfolgreicher Titel bei Heine, der besteht eigentlich darin, dass die Erlebnisse einer realen Band One Direction weitererzählt werden. Die Autorin hat, glaube ich, die Gruppe nie gefragt, ob die das wollen. Aber das haben die offensichtlich beschlossen, dass das für sie nicht schlecht ist, wenn sie auf die Art populärer werden. Da muss man aber aufpassen, nicht immer finden es alle gut. Hier ist ein Beispiel, was auch weit verbreitet gerade ist. Unser Shades of Grey Teil 4 berichtet aus Sicht des Mannes Mr. Grey. Das ist das offizielle Buch. Es gibt auch einige inoffizielle. Nämlich hier eine Braut für Mr. Grey, Urlaub mit Mr. Grey, One Night mit Mr. Grey. Das ist titelschutzrechtlich jetzt direkt nicht wirklich ein Problem, weil es nicht den Begriff Grey isoliert verwendet. Es ist urheberrechtlich ein Problem, ja, es werden nur die Ideen aus Shades of Grey weitergespielt. Eine Person, die ist wie Mr. Grey, das sind so rechtliche Grenzfälle. Da kriegen wir auch immer wieder aus dem Self-Publisher-Umfeld Anfragen, ja, dürfen die denn das? Ist das denn erlaubt? Mach doch was dagegen. Und wir gucken uns das an, und es ist gar nicht so leicht, dagegen was zu machen, weil nicht abgeschrieben wird, sondern eine Idee rausgezogen wird, die im Buch gar nicht so vorkommt. Im Buch ist der Mr. Grey ja eher eine blasse Gestalt, die Frau ist viel plastischer. Und die Autorinnen haben sich zur Aufgabe gemacht, Mr. Grey ein bisschen stärker zu beschreiben, wie der wirklich sein könnte. Das ist so ein Grenzfall, und solange die Titel nicht zu stark in unserem Bereich wildern, lassen wir das durchgehen. Aber das ist tatsächlich ein Grenzfall, wo wir immer neu überlegen, wann wir dagegen vorgehen werden. Also viele Autoren wollen das einfach nicht. Manche Autoren sagen, das ist erlaubt. Anne Rice sagt, sie erlaubt das nicht, sie geht gegen alles vor. Rowling, die Harry Potter-Autorin, sagt tatsächlich, sie hat nicht so viel dagegen, aber bitte keine obszönen Geschichten. Sie will natürlich nicht, dass es zu sehr kommerzialisiert wird. Also wann ist es noch Fanfiction, wann ist es schon ein eigener kommerzieller Erfolg? Kommt doch auf die Verkaufszahlen an. Also lieber mit Zustimmung der Autoren oder etwas verfremden, wäre mein Rat. Wir machen das zum Teil selber. Wir haben so getan, als hätten wir den Twitter-Account von Harald Schmidt, der hat gar keinen Twitter-Account, gehackt und haben die ganzen Ideen von Harald Schmidt, die Gedanken veröffentlicht, haben aber extra draufgeschrieben, dieser Kasten Vorsicht Fälschung, damit Harald Schmidt nichts gegen uns macht. Wir haben ein Buch veröffentlicht über die Entführung von Günter Jauch. Günter Jauch wurde nie entführt. Wir haben extra reingeschrieben, Günter Jauch wurde nie entführt und man darf ihn auch nicht entführen. Es ist strafbar, damit sein Anwalt nicht gegen uns vorgeht. Ziemlicher Aufwand, ob das Buch jetzt unbedingt auf die Welt hätte kommen müssen, ob die Welt dieses Buch braucht, ist die andere Frage. Der Autor meinte ja, der Verleger meinte ja. Es wurde auch nicht geklagt, aber eben mit ziemlich viel Aufwand. Wobei wir schon beim Thema Persönlichkeitsrecht sind. Niemand muss hinnehmen, dass man über ihn Bücher schreibt, wenn er nicht eine Person der Zeitgeschichte ist. Gibt's immer wieder Streitfälle. Esra war so ein Streitfall, haben Sie vielleicht gehört. Wann darf man in Romanen reale Personen abbilden? Wenn man reale Personen abbildet, unter welchen Umständen? Private, intime Passagen. Hier ein Buch von Christoph Maria Herbst über seine Erlebnisse auf dem Traumschiff. Er war auf dem Traumschiff als mitreisender Comedian, mitreisend, nicht mitreißend. hat darüber berichtet und viele Leser dachten, es hat er wirklich erlebt, hat er aber nicht erlebt, hat dann auch vor Gericht manches untersagt bekommen, hat in der nächsten Instanz gewonnen. Hier noch ein Beispiel mit Biografien, auch bei Steinmeier, die SPD-Leute haben alle nur den Titel Die Biografie, auch da sind manche Verlage, die zeitgleich den gleichen Titel haben. Bücher sind nicht nur titelschutzrechtlich, urheberrechtlich problematisch, manche enthalten noch zu viel Gewalt. Das ist ein Kinderbuch, was auch bei der Bundesprüfstelle zur Prüfung war. Wir haben erklärt, dass die Gewalt in dem Buch für Kinder nicht problematisch ist. Im Gegenteil, ihnen zeigt, dass Gewalt im Leben eine bestimmte Rolle spielt. Man hat Probleme, Rechtsfälle. Dürfen wir einfach ein Graffiti auf der Straße abbilden? Da hat jemand Farbeimer auf die Straße geleert, Autos sind drüber gefahren, haben diese Grafik draus gemacht. Darf man das abbilden? Der Autor, der Fotograf meinte nein, wir meinten ja, weil das bewusst in die Öffentlichkeit getragen wurde. Also nur ein kleines Potpourri von Rechtsfällen. Ich habe, glaube ich, noch 2, 3, dann bin ich auch schon am Ende, als Überblick, was alles passieren kann. Darf man ein Buch über Trump veröffentlichen? Das haben wir schon vor ein paar Monaten veröffentlicht, wo er erst Kandidat war. Und da steht dann drauf, Assholes. Darf man ihn tatsächlich beschimpfen? Könnte er dagegen klagen, wenn er es überhaupt zur Kenntnis nimmt? Es ist eine Beleidigung. Also ich meine, er könnte dagegen klagen. Er wird es hoffentlich nicht tun. Aber man darf auch, wenn jemand ein sehr, sehr fragwürdiger Politiker ist, ihn wahrscheinlich nicht privat als Asshole bezeichnen. Aber wir tun es trotzdem, weil wir uns halt ein bisschen was trauen und hoffen, er klagt nicht gegen uns. Hier noch ein Beispiel, wo wir noch einen anderen, deshalb sind halt die aktuellen Beispiele, anderes Cover uns vielleicht ein bisschen zu stark angeguckt haben. Beispiele, wo ich auch kurz vorher sagte, Thermomix, jeder macht gerade Bücher über Thermomix. Wie groß darf man den Begriff Thermomix schreiben, ohne dass man zu stark an die fremde Marke sich anlehnt? Besser wäre es, wenn man ihn etwas kleiner schreibt, weil er eine Marke ist von Vorwerk. Und vielleicht manche Leser denken, dass wir mit denen was zu tun haben. Wir haben extra draufgeschrieben, keine Kooperation, aber reicht es aus? Also da gibt es gerade so ein bisschen Streitigkeiten. Hier noch ein Beispiel. Dürfen wir ein Buch, das Nimmersatt heißt, mit einer Raupe versehen? Es gibt das Kinderbuch Die kleine Raupe Nimmersatt. Dagegen macht der Markeninhaber von Raupe Nimmersatt natürlich Ärger. Und hier ein letztes Beispiel, dann bin ich auch fertig, wo wir uns wieder mal was getraut haben, was eigentlich nicht geht. Ein Buch übers Oktoberfest, ganz viele Fotos. Wer schon mal in Bayern war, weiß, da wohnen zum Teil seltsame Menschen, die seltsames Brauchtum pflegen. Und geklagt haben diese 3 Damen und sagten, wir sind nicht gefragt worden, wir sind erkennbar. Wer uns kennt, weiß, dass das wir sind. Wir wollen in diesem Buch nicht vorkommen. Aber daraufhin wurden sie von dem Autor, das ist der Comedian Ottfried Fischer, zum Kaffee eingeladen und dann war es wieder in Ordnung. Das zeigt, man kann sich ein bisschen was trauen, aber Bücher zu veröffentlichen ist nicht ohne Rechtsrisiko und das ist auch für Sie, die Self-Publisher, vielleicht eine Devise, weil tatsächlich jedes Buch ein Bündel von Rechtsproblemen beinhalten könnte. Meistens geht es gut, aber wenn es mal problematisch wird, werden Sie wie die Großen behandelt, was man ja nicht immer will, aber dann tatsächlich damit rechnen muss. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, gerne jederzeit hier am 26-Stand, weil jetzt kommen schon die nächsten, es ist eng getaktet. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.